Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden. Der Ton macht die Musik. Wir spüren direkt, wenn uns jemand unnötig rüde kritisiert, schroff maßregelt oder respektlos behandelt. Auch unsere eigene Kommunikation ist nicht immer perfekt. Zeitweise ist sie nicht taktvoll oder elegant genug und manchmal fehlt die rhetorische Raffinesse, um andere zu beeindrucken, ihre Gunst zu gewinnen oder sie von unserer Meinung zu überzeugen. Wir wissen oft nur nicht, wie wir das ändern können. Doch Rettung ist nah. Dale Carnegies »Wie man Freunde gewinnt« ist der Klassiker der kommunikativen Selbsthilfe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Buch wurde erstmals 1936 veröffentlicht und bis heute weltweit über 50 Millionen Mal verkauft. Diese Blinks liefern dir ganz konkrete kommunikative Kniffe, die du schnell und einfach im Alltag umsetzen kannst. Sie zeigen dir anhand anschaulicher Beispiele einflussreicher Persönlichkeiten, wie auch du sympathisch, kompetent und professionell auftrittst. Blink Nummer 1. Lobe andere Menschen, statt sie zu kritisieren, wenn du von ihnen gemocht werden willst. Der berühmte US-amerikanische Testpilot und Kunstflieger Bob Hoover war gerade auf dem Rückflug von einer Flugshow in San Diego, als ihm plötzlich beide Triebwerke ausfielen. Es gelang ihm, sich selbst und die dreiköpfige Besatzung mit einer Reihe spektakulärer Manöver zu retten. Seine Maschine aber war nahezu irreparabel beschädigt. Der Grund für den haarsträubenden Totalausfall war schnell gefunden. Der Tank des zweimotorigen Propellerflugzeugs aus Weltkriegszeiten war versehentlich mit Kerosin befüllt worden. Zurück an der Base traf Hoover auf den schuldigen Mechaniker. Der junge Mann stand völlig aufgelöst unter Tränen. Er hatte Hoovers wertvolles Flugzeug zerstört und die Besatzung fahrlässig in Lebensgefahr gebracht. Er rechnete nun mit Riesenärger und kolossaler Kritik. Doch Hoover tat nichts von alledem. Im Gegenteil, er wusste, dass der Mechaniker seine Lektionen auch ohne das vernichtende Donnerwetter gelernt hatte. Darum sagte er ihm nur, dass er ihn am nächsten Tag wie gewohnt an Ort und Stelle erwartete. Er sollte seine Maschine auch vor dem nächsten Flug warten. Hoovers Großzügigkeit war womöglich so etwas wie die leise Ahnung dessen, was der renommierte Verhaltenspsychologe B.F. Skinner lange zuvor herausgefunden hatte. Tiere lernen effektiver durch Lob für positives Verhalten, als wenn man sie für Fehler bestraft. Dasselbe gilt für uns Menschen. Unser Handeln wird in erster Linie von Emotionen gesteuert, nicht durch unseren Verstand. Negative Kritik führt selten zu einer positiven Verhaltensänderung, denn wer kritisiert wird, fühlt sich angegriffen und unsere natürliche Reaktion auf Angriff ist Verteidigung, Trotz und Gegenwehr. Kritteln und Kritisieren mag dir helfen, Dampf abzulassen, aber langfristig bringt es dir wenig Sympathien ein. Darum haben es sich viele erfolgreiche Persönlichkeiten zur Gewohnheit gemacht, andere Menschen nie offen zurechtzuweisen. Benjamin Franklin zum Beispiel erklärte das Geheimnis seines diplomatischen Geschicks folgendermaßen: Ich sage über niemanden etwas Schlechtes und über jeden alles Gute, das ich über ihn weiß. Auch Abraham Lincoln lernte diese Lektion. Er pflegte die Unzulänglichkeiten seiner Widersacher in aller Öffentlichkeit anzuprangern und trat einem von ihnen so übel auf den Schlips, dass er von diesem zu einem Duell herausgefordert wurde. Der Zweikampf wurde erst in letzter Minute abgesagt und Lincoln legte die Gewohnheit ab, andere Menschen offen zu kritisieren. Später mahnte er selbst im bitterbösen Bürgerkrieg diejenigen zur Nachsicht, die ihre Abneigung für die sklavenhaltenden Südstaatler freien Lauf ließen. Tadelt sie nicht. Unter ähnlichen Umständen wären wir auch nicht anders. Andere zu kritisieren ist einfach. Ihnen ihre Fehler und Makel verständnisvoll zu vergeben, erfordert dagegen Rückgrat und Charakter. Wenn du willst, dass andere dich mögen, dann frage nach den Gründen für ihr Verhalten und akzeptiere ihre Schwächen. Mach es dir zur Gewohnheit, sie nie wieder offen zu kritisieren. Blink Nummer 2. Wenn du etwas von anderen willst, mache ihnen ehrliche Komplimente und gib ihnen das Gefühl, wichtig zu sein. Eine der stärksten Triebfedern menschlichen Verhaltens ist der Wunsch nach Wertschätzung. Wir alle sehnen uns danach, für unsere Mühen belohnt und unsere Erfolge gelobt zu werden. Manchen Ansichten nach gehen all die erstaunlichen Errungenschaften unserer Zivilisation am Ende darauf zurück: das menschliche Verlangen nach Anerkennung und Bedeutung. Unsere Gier nach Bestätigung und Lob lässt uns die höchsten Gipfel erstürmen, Romane schreiben und milliardenschwere Unternehmen gründen. Und seien wir ehrlich, niemand ist gegen dieses Geltungsbedürfnis immun. Selbst George Washington wünschte in jedem Satz mit »Seine Hoheit, der Präsident der Vereinigten Staaten« angesprochen zu werden. Dabei braucht es keine schicken Titel, um andere gebührend zu rühmen. Die größte Wertschätzung kommt mit den einfachsten Worten aus, einem ehrlichen »Danke« oder einem aufrichtig gemeinten »Es tut mir leid«. Also vermeide es, andere mit Lob zu überschütten. Je dicker du ihnen Honig ums Maul schmierst, desto stärker schmeckt dein Lob nach Eigeninteresse. Hör auf, beim Schmeicheln an dich selbst zu denken und konzentriere dich auf das, was die Menschen wirklich besonders macht. Gib deinen Mitmenschen das Gefühl, wichtig zu sein. Am besten hältst du es mit der Geisteshaltung des Schriftstellers Ralph Waldo Emerson. Der Philosoph war der Ansicht, dass ihm jeder Mensch in irgendeinem Lebensbereich überlegen war. Somit gab es bei jeder Begegnung etwas, das er lernen und wertschätzen konnte. Oder denke einfach an die goldene Regel. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Wenn du es das nächste Mal mit einem uninspirierten Mitarbeiter zu tun bekommst, ärgere dich nicht, sondern versüße ihm den Tag mit einem kleinen Kompliment. Der Autor Dale Carnegie sagte einst einem sichtbar verdrossenen Postboten: »Ich wollte, ich hätte ihr Haar.« Das Gesicht des Boten erhellte sich ob der unerwarteten Bewunderung und beide gerieten in ein heiteres, angenehmes Gespräch. Hinterlasse also statt schlechter Stimmung lieber aufrichtige Höflichkeiten. Du wirst überrascht sein, wie positiv die Menschen reagieren, wenn du ihren Durst nach Anerkennung stillst. Sie werden dich mögen und gern mit dir zusammenarbeiten wollen. Und das Schönste ist, dass du ihr Leben automatisch ein kleines bisschen besser machst. Blink Nummer 3: Lächle, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Einst riet Dale Carnegie einem New Yorker Börsenmakler namens William B. Steinhardt zu einem eher ungewöhnlichen Experiment. Der bis dahin notorisch grimmige Steinhardt, dem in Beruf und Privatleben selten ein Lächeln über die Lippen ging, sollte freundlicher werden. Die wesentliche Übung bestand darin, jeden Tag mit einer kleinen Motivationsrede vor dem Spiegel zu beginnen. Steinhardt begann seine Tage ab sofort mit einem Lächeln. Er schenkte es seiner Frau, dem Pförtner seines Wohnhauses und der Kassiererin am U-Bahn-Schalter, dann den Kaufmännern auf dem Börsenparkett und schließlich seinen Kollegen im Büro. Was all das brachte? Die Leute begannen zurückzulächeln. Steinhardt selbst beschrieb die ersten 2 Monate des Versuchs als erfüllter und glücklicher als das gesamte Jahr davor. In der Arbeit ging er außerdem leichtfüßiger mit Beschwerden und Rückschlägen um und erzielte plötzlich mehr Umsatz denn je. Kurzum, er war erfolgreicher, wohlhabender und glücklicher. Sein Beispiel zeigt, dass ein Lächeln Berge versetzen kann. Wenn uns eine Person, die wir gerade erst kennengelernt haben, rückhaltlos anlächelt, finden wir sie automatisch sympathisch. Das Lächeln eines Babys oder Kleinkinds löst warme und wohlige Gefühle in uns aus, genauso wie die unverhohlen schwanzwedelnde Freude eines Hundes. Wenn du also möchtest, dass dich jemand auf den ersten Blick mag, dann lächle ihn an. Zeig ihm deine Freude über eure junge Bekanntschaft und dein Gegenüber kann gar nicht anders, als sich seinerseits freuen. Noch toller ist, dass Psychologen eine weitere positive Nebenwirkung des Lächelns entdeckt haben. Die Verknüpfung zwischen positiven Emotionen und heiteren Gesichtsausdrücken ist offenbar keine Einbahnstraße. Schöne Gefühle bringen uns zum Lächeln und ein Lächeln kann wiederum positive Gefühle hervorrufen. Ein Lächeln kostet nichts und kann dennoch so großen Einfluss auf dein Gemüt und die Laune anderer Menschen haben. Wenn das keine Win-Win-Situation ist. Wenn du gern lächeln und glücklich sein willst, dir aber einfach nicht nach Lächeln zumute ist, fass dir ein Herz und hilf etwas nach. Pfeife, singe oder summe ein Lied. Tu so, als wärst du bereits bei blendender Laune und du fühlst dich schon bald von ganz alleine erfüllter. Blink Nummer 4: Menschen lieben den Klang ihres eigenen Namens. James Farley war ein renommierter US-amerikanischer Politiker. Er war gerade 10 Jahre alt, als sein Vater starb, und musste als ältester Mann der Familie fortan in einer Ziegelei schuften, um die Rechnungen zu bezahlen. So kam er nie in den Genuss einer gescheiten Ausbildung. Dennoch brachte er es mit 46 Jahren zum Postminister im Kabinett von Theodore Roosevelt und zum Vorsitzenden der Demokratischen Partei. Was war das Geheimnis seines Erfolgs? Farley erkannte früh im Leben, dass Menschen nichts auf der Welt so gern hören wie ihren eigenen Namen. Die Fähigkeit, die Namen von Mitmenschen zu erinnern und in der Anrede verwenden zu können, ist ein subtiles, aber erstaunlich wirkungsvolles Instrument, um sich deren Sympathie zu sichern. Und Farley wurde zu einem wahren Meister dieser Kunst. Als Dale Carnegie ihn fragte, ob er sich tatsächlich die Vornamen von 10.000 Menschen eingeprägt hatte, wurde er rasch korrigiert. Farley könnte ganze 50.000 Personen mit ihrem Vornamen ansprechen. Auch der einstige US-Präsident Theodore Roosevelt war bei seinen Bediensteten beliebt, weil er sie alle täglich mit ihrem Vornamen begrüßte. Er nahm sich Zeit, um ihnen zuzuhören und später an diese Gespräche anzuknüpfen. So zeigte er ihnen seine Wertschätzung, für die er so viel mehr zurückbekam als Dienst nach Vorschrift. Wenn du anderer Leute Gunst gewinnen willst, erinnere dich also an ihren Namen und verwende sie so oft wie möglich im Gespräch. Nur, wie stellst du das an? Indem du von den Meistern lernst. Der französische Kaiser Napoleon III. Zum Beispiel war stolz darauf, sich die Namen jeder einzelnen Bekanntschaft mithilfe der folgenden Technik merken zu können. Höre ganz genau hin, wenn der Name einer Person das erste Mal fällt. Lass ihn dir bei Bedarf nochmals sagen, erklären oder gar buchstabieren. Wiederhole ihn dann mehrmals im Beisein der Person, um ihr Gesicht mit dem Klang zu verknüpfen. Nutze später die Gelegenheit, um ihn zu notieren und dein Gedächtnis zusätzlich zu stützen. Und warum beim Namen einer Person aufhören? Carnegie selbst machte es sich zum Beispiel zur Gewohnheit, die Geburtstage seiner Mitmenschen zu recherchieren, um ihnen in Briefen und kleinen Telegrammen zu gratulieren. Du kannst dir sicher vorstellen, wie sehr sich die Empfänger gefreut haben, besonders wenn Carnegie der einzige Gratulant war. Blink Nummer 5. Wenn du interessant wirken möchtest, zeige selbst Interesse. Einmal kam Carnegie auf einer Dinnerparty in New York mit einem Botaniker ins Gespräch. Er war noch nie zuvor einem Vertreter dieser Zunft begegnet und hing ihm stundenlang an den Lippen, fasziniert von den bewanderten Beschreibungen exotischer Pflanzen und Experimente. Der Botaniker bemerkte dem Gastgeber gegenüber später, was Dale Carnegie doch für ein interessanter Gesprächspartner gewesen sei. Das Lustige daran war, dass Carnegie selbst wenig Interessantes gesagt hatte. Er war im Grunde lediglich ein aufmerksamer, interessierter Zuhörer gewesen. Es scheint, als läge das Geheimnis eines interessanten Auftretens darin, sich für andere zu interessieren. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir alle lieben es, wenn man uns wirklich zuhört oder wenn man uns auffordert, über uns selbst zu sprechen. Umso mehr, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert. Wenn du also beliebt und interessant sein willst, halte dich zurück und höre einfach zu. Stelle den Menschen feinfühlige Fragen und ermutige sie dazu, ausführlich zu antworten. Warum das nicht längst jeder macht? Die meisten Menschen sind so sehr damit beschäftigt, was sie als nächstes sagen wollen, dass sie immer nur mit halbem Ohr bei ihrem Gesprächspartner sind. Wirklich zuzuhören bedeutet, einer Person die volle und ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Das mag nach einem kleinen Unterschied klingen, die Vorteile aber sind gewaltig. Sigmund Freud zum Beispiel war berühmt für seine Fähigkeit zuzuhören. Er hatte ein außergewöhnliches Talent, sein Interesse leb- und glaubhaft für alles zu vermitteln, was ihm die Menschen zu sagen hatten. Sie fühlten sich im Gegenzug so verstanden und aufgehoben, dass sie ihm ihre intimsten Gedanken und Erfahrungen anvertrauten. Analog dazu wirkst du unsympathisch, wenn du zu viel von dir selbst sprichst, anderen nicht zuhörst oder ständig ins Wort fällst. Verhalten dieser Art wird instinktiv als Zeichen für Egozentrismus gewertet. Also probier es aus. Versuche dich in der Kunst des Zuhörens. Frage deinen Gesprächspartner nach seinen Erfolgen und Empfindungen. Bring ihn dazu, über sich selbst zu sprechen, und du wirst erstaunt sein, wie schnell zwischen euch eine tiefe Verbindung entstehen kann. Blink Nummer 6. Mach dir bewusst, was andere wirklich wollen und brauchen. Magst du Erdbeeren? Falls ja, würdest du sie dir beim Angeln als Köder an den Haken hängen? Nein, denn beim Angeln spielt es keine Rolle, was du magst, sondern was die Fische wollen. Ähnlich verhält es sich, wenn du etwas von einem Mitmenschen erwartest. Du hast mehr davon, wenn du dich in seine Lage versetzt und fragst, wie du ihn dazu bringen kannst, dir freiwillig und gern zu helfen. Ein Beispiel. Dale Carnegie hatte den Ballsaal eines Hotels für eine Reihe von insgesamt 20 Vorträgen reserviert, als er informiert wurde, dass das Hotel die Miete für die Räumlichkeiten um das Dreifache erhöhen wollte. Er dachte über die Gründe für diese Entscheidung nach und formulierte einen Brief an die Geschäftsführung, in dem er die Vor- und Nachteile aufschlüsselte. Zwar würde der Saal nach dem beabsichtigten Preiszuschlag für andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen, da er sich die neue Miete nicht leisten würde können. Gleichzeitig würde dem Hotel jedoch die großartige Werbeplattform verloren gehen, die sich durch den Publikumsandrang zu seiner Vortragsreihe ergab. Seine Argumente leuchteten offenbar ein. Die Geschäftsführung revidierte ihre Entscheidung und erhöhte die Miete nur geringfügig. Es gibt eine weitere wirksame Strategie, mit der du dir die Gunst und Unterstützung einer Person sicherst. Finde heraus, was ihr wirklich wichtig ist, und lenke das Gespräch geschickt auf eben dieses Thema. Carnegie berichtet von einem Seminarteilnehmer, der einst einen großen Gefallen benötigte. Es sollte ein internationales Pfadfindertreffen in Europa stattfinden, und er wollte den Chef eines der größten Unternehmen Amerikas bitten, die Teilnahmekosten für eine Person zu übernehmen. Der Mann hatte vor seinem Treffen mit dem Unternehmer erfahren, dass dieser einen Scheck über 1 Million US-Dollar in einem Bilderrahmen aufbewahrte. Mit dieser Insider-Information im Gepäck sprach er den Unternehmer bei ihrer Begegnung nicht direkt auf den dringenden Gefallen an, sondern zunächst auf den ominösen Scheck. War es wahr, was die Leute erzählten? Ob er den Scheck vielleicht sogar mit eigenen Augen sehen könnte? Er würde seinen jungen Pfadfindern gerne davon erzählen. Der Chef des Unternehmens ließ sich nicht lange bitten, lud ihn bereitwillig ein und erzählte mit funkelnden Augen erneut, wie er zu dem wertvollen Papier gekommen war. Als sein Gegenüber anschließend sein eigentliches Anliegen vorbrachte, erklärte sich der Mann augenblicklich bereit, mit seiner Spende nicht nur einem, sondern gleich 5 Pfadfindern die Teilnahme zu ermöglichen und höchstpersönlich nach Frankreich zu fliegen, um die Gruppe herumzuführen. Die Anekdote zeigt: Menschen schließen die ins Herz, die sich für das interessieren, was ihnen wichtig ist. Wenn du einmal partout nichts über die Vorlieben deines Gesprächspartners weißt, dann denk an das eine Thema, das ihn garantiert interessiert: seine eigene Person. Der britische Schriftsteller und frühere britische Premierminister Benjamin Disraeli sagte einst: Sprechen Sie zu den Menschen über sie selbst und sie werden Ihnen stundenlang zuhören. Blink Nummer 7. Vermeide Streitgespräche jedweder Art, denn du kannst nur verlieren. Eine Zeit lang nahm ein Vertreter für den US-amerikanischen Fahrzeughersteller White Motor Company an Carnegies Seminaren teil. Dieser galt als streitlustig und cholerisch und genoss es geradezu, andere in Zwiegespräche zu verwickeln. Wenn ein Kunde ein schlechtes Wort über die Lastwagen des Unternehmens verlor, brach er eine bitterböse Diskussion vom Zaun, aus der er für gewöhnlich selbstgefällig als Sieger hervorging. Das Problem war nur, dass die Kunden seine Fahrzeuge trotz dieser Siege nicht kauften. Das Beispiel zeigt, dass Streitgespräche nur selten zum Ziel führen. Wenn du verlierst, behält der andere recht. Wenn du als Sieger hervorgehst, kränkst du ihn in seinem Stolz und gewinnst vielleicht den Streit, aber ganz gewiss nicht seine Gunst. In 9 von 10 Fällen führen derlei Diskussionen nur dazu, dass sich unser Gegenüber noch stärker und sturer in seiner Meinung bestätigt sieht. Die Lösung besteht also darin, sie von vornherein zu vermeiden. Wenn dir das nächste Mal jemand widerspricht, halte nicht auf Gedeih und Verderb dagegen. Versuche, eure Meinungsverschiedenheit als Chance zu sehen, deinen Horizont zu erweitern. Denke daran, dass abweichende Perspektiven wertvoll sind und Synergien schaffen, die nicht möglich sind, wenn ihr von vornherein einer Meinung seid. Am besten gehst du gleich noch einen Schritt weiter und hinterfragst grundsätzlich jede Antwort, die dir als erstes in den Kopf schießt. Du wirst sehen, wie oft du automatisch in die Defensive gerätst. Versuche stattdessen immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Höre dir dafür vorurteilsfrei und ergebnisoffen an, was dein Gegenüber zu sagen hat, und beteuere, dass du dir seine Gedanken durch den Kopf gehen lässt. Suche großzügig nach Übereinstimmung, betone diese Aspekte und zeige dich einsichtig, wenn du selbst daneben liegst. So hilfst du deinem Diskussionspartner Stück für Stück aus der Defensive heraus. Geh sogar noch einen Schritt weiter und bedanke dich im Anschluss. Betrachte den anderen als Freund, der mit Leidenschaft für das Thema brennt und dir im Grunde nur den Weg zu einer sorgfältigen Entscheidung weisen will. Schlage vor, dass ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt wiederseht und in der Zwischenzeit nachdenken könnt. Frage dich in dieser Zeit ehrlich, ob dein Gegenüber womöglich recht hat oder dir deine Reaktion wirklich hilft, deine Ziele zu erreichen. Mit dieser Einstellung wirst du unnötige Diskussionen in Zukunft geschickt vermeiden. Selbst der Fahrzeugvertreter aus Carnegies Seminar lernte, im richtigen Moment nachzugeben. Wenn ihm ein Kunde später sagte, dass er eigentlich die Lastwagen der Konkurrenz bevorzugte, stimmte er ihm einfach zu. Ohne Anlass zur Diskussion konnte er das Gespräch zurück auf das lenken, was sehr wohl gut an den Trucks der White Motor Company war. Und siehe da, der einst so streitlustige Choleriker avancierte zum erfolgreichsten Verkäufer der Firma. Blink Nummer 8. Weise andere nie offen auf ihren Irrtum hin. Benjamin Franklin galt in jungen Jahren als Heißsporn und Rechthaber, der bei der kleinsten Widerrede mit schweren Geschützen zurückschoss. Eines Tages nahm ihn ein langjähriger Vertrauter zur Seite und warnte ihn, dass er nach und nach viele seiner besten Freunde vergraulte. Franklin war trotz seines Leichtsinns weise genug, auf seinen Freund zu hören. Er machte es sich zur festen Gewohnheit, anderen nicht mehr offen zu widersprechen. Er beschloss sogar, bestimmte Wendungen wie sicher oder zweifellos aus seinem Wortschatz zu streichen, weil sie seiner Meinung nach Ausdruck einer engstirnigen Haltung waren. Er ersetzte sie durch Formulierungen wie ich denke das und ich stelle mir vor das. Wann immer du jemanden offen mit seinem Irrtum konfrontierst, sagst du im Grunde nichts anderes als ich bin gescheiter als du. Das ist natürlich ein direkter Affront gegen den Stolz dieser Person, den sie als Respektlosigkeit wertet und automatisch rächen will. Wenn du also jemandem widersprechen möchtest, halte es mit dem späteren weisen Benjamin Franklin und vermeide absolute Ausdrücke wie »Es ist ja wohl klar, dass« oder »ganz offensichtlich«. Sie drücken aufdringlich aus, dass du dich argumentativ überlegen fühlst. Selbst wenn du dich wirklich für gescheiter hältst, solltest du das niemals derart offen zeigen. Möchtest du deinen Gesprächspartner dazu bringen, seine Meinung zu überdenken, sei stattdessen großzügig und bescheiden. Halte dich an Formulierungen wie »Ich war bislang anderer Meinung, aber ich kann mich irren. Ich lag schon oft daneben. Vielleicht können wir uns ja noch einmal gemeinsam die Fakten ansehen.« Indem du deine Widerrede derart geschickt vermittelst, senkst du das Risiko, dass sich dein Gegenüber gekränkt gegen deine Ansichten sperrt. Mit etwas Glück machst du so selbst sture Menschen für deine Argumente empfänglich und aus Gegnern Verbündete. Dale Carnegie selbst erzählt, wie er einst einen Innendekorateur beauftragte, Vorhänge für sein Zuhause anzufertigen. Er war anschließend geschockt über das horrende Honorar, das der Dekorateur veranschlagte, und zeigte die Rechnung einer Bekannten. Die Freundin reagierte betont betroffen und merkte beinahe schadenfroh an, man habe ihn dreist übers Ohr gehauen. Carnegie fühlte sich angegriffen und zur Verteidigung seiner Entscheidung genötigt. Er fügte beleidigt an, der hohe Preis rechtfertige sich durch die hohe Qualität. Als kurz darauf eine andere Bekannte dieselben Vorhänge bewunderte, konnte Carnegie problemlos einräumen, dass er zu viel bezahlt hatte und den Kauf bereute. Die positive Herangehensweise der Freundin stimmte ihn milde genug, um seinen Fehler offen einzugestehen. Blink Nummer 9. Gestehe Fehler sofort ein, um Sanktionen zuvorzukommen. Dale Carnegie ging oft mit seinem Hund Rex in einem nahegelegenen Wald spazieren. Rex lief am liebsten frei und trug folglich weder Maulkorb noch Leine. Eines Tages begegneten sie einem Polizisten, der sie auf die Regelwidrigkeit hinwies, es dieses Mal aber noch bei einer freundlichen Warnung belassen wollte. Carnegie gehorchte, aber Rex wollte sich partout nicht an den Maulkorb gewöhnen. So kehrten sie schon bald zu ihrer alten Routine zurück und wurden irgendwann erneut von demselben Polizisten erwischt. Bevor der Beamte etwas sagen konnte, betonte Carnegie, wie ausgesprochen leid es ihm tue, erneut gegen die Vorschriften verstoßen zu haben und dass er sich seiner Schuld vollkommen bewusst sei. Unter normalen Umständen hätte der Beamte sein Fehlverhalten mit Sicherheit ärgerlich sanktioniert. Carnegies sofortiges und uneingeschränktes Geständnis veranlasste ihn in diesem Fall jedoch zum genauen Gegenteil. Der Polizist räumte ein, dass ein so kleiner Hund mit Sicherheit niemanden verletzen würde. Er nahm die Entschuldigung an und ließ sie unbehelligt ihres Weges gehen. In Wirklichkeit ist es doch so, wir alle machen Fehler. Wann immer du etwas Falsches tust und dich jemand dafür zur Rechenschaft ziehen möchte, kannst du ihm ganz einfach den Wind aus den Segeln nehmen, indem du deinen Fehler einräumst. In den meisten Fällen werden wir nämlich nur deshalb gemaßregelt, weil Menschen mit harschen Strafen ihr eigenes Selbstwertgefühl aufwerten wollen. Mit Reue und Einsicht schaffst du jedoch sofort eine komplett neue Situation. Du zeigst Schwäche. Dein Gegenüber kann sich nicht länger über eine Machtdemonstration profilieren und ist regelrecht gezwungen, dir großzügig zu vergeben. Genau so erklärt sich auch die Nachsicht des Polizisten im Beispiel von Rex und dem Waldspaziergang. Wenn du also das nächste Mal daneben liegst, gestehe deinen Irrtum reumütig ein. Das führt fast immer zu einem deutlich besseren Ergebnis. Auch wenn du natürlich nicht jeden Polizisten dazu bringst, dir deinen Strafzettel zu erlassen. In jedem Fall ist es schlichtweg angenehmer, als sich später für seinen Fehltritt rechtfertigen zu müssen. Blink Nummer 10. Sei freundlich und bringe andere dazu, so häufig wie möglich Ja zu sagen. Im Jahr 1915 war John D. Rockefeller Jr. der wohl meist gehasste Mann im US-Bundesstaat Colorado. Die Bergarbeiter der von ihm geführten Colorado Fuel and Iron Company befanden sich im Dauerstreik und kämpften bereits seit zwei kräftezehrenden Jahren für bessere Löhne. Die Bilanz des Ausstands war verheerend. Rockefeller Jr. hatte eine bewaffnete Miliz beordert, die wiederholt das Feuer eröffnet und mehrere Streikende getötet hatte. Entsprechend ratlos muss Rockefeller gewesen sein, als er anreiste, um persönlich vor den Kumpeln zu sprechen. Wie sollte er die Meute versöhnlich stimmen, die ihn am liebsten lynchen wollte? Er entschied sich für eine simple Strategie: Freundlichkeit. Seine Rede strotzte förmlich vor freundlichen Formulierungen. Er betonte, wie stolz er sei, sie persönlich zu treffen und welchen großen Stellenwert dieser Tag für ihn persönlich hätte. Er sprach zu ihnen wie zu einer Gruppe von Freunden, mit denen er unzählige Erinnerungen und wichtige Interessen teilte. Das Ergebnis war erstaunlich. Die Männer gingen zurück an die Arbeit, ohne ein weiteres Wort über die höheren Löhne zu verlieren, für die sie so lange leidenschaftlich gekämpft hatten. Die Geschichte zeigt, wenn du andere Menschen umstimmen möchtest, kommst du mit Wärme und Freundlichkeit weiter als mit Feuer und Zorn. Egal, was du erreichen willst, setze immer zuerst auf sanfte Töne. Eine weitere Wunderwaffe in der Trickkiste der Überzeugungskunst ist die Strategie, deinem Gesprächspartner so oft wie möglich ein Ja zu entlocken. Betone eure Gemeinsamkeiten und stelle Fragen, die er oder sie nicht anders als positiv beantworten kann. So erzeugst du eine affirmative Gesprächsdynamik, ein positives Momentum, bei dem ein Widerspruch mit jedem zustimmenden Ja schwerer wird. Achte im Gegenzug auch darauf, so selten wie möglich ein Nein zu provozieren, denn auch von dieser Position kann dein Gegenüber später nur schwerlich abrücken. Dass sich viele Ja-Antworten unter anderem direkt in höhere Verkaufszahlen ummünzen lassen, zeigt folgendes Beispiel. Eddie Snow, einer von Dale Carnegies treuesten Sponsoren, war leidenschaftlicher Bogenschütze und wollte eines Tages eine Ausrüstung in einem Fachgeschäft mieten. Der freundliche Verkäufer brachte ihn davon ab, indem er eine Reihe sehr effektiver Fragen ansetzte. Verkäufer: Sie haben mit Sicherheit schon einmal einen Bogen gemietet, oder? Snow: Ja. Verkäufer: Sie haben vermutlich zwischen 25 und 30 Dollar Miete bezahlt, oder? Snow: Ja. Verkäufer: Wir bieten einen Bogen samt Zubehör für 34,95 Dollar an. Sie können also für einen Mehrpreis von 4,95 Dollar eine ganze Ausrüstung kaufen, statt sie zu mieten. Deswegen haben wir auch aufgehört, Bogen zu vermieten. Finden Sie das nicht ebenfalls vernünftiger? Snow: Ja. Snow kaufte die Ausrüstung, erstand bei der Gelegenheit gleich noch weitere Gegenstände und wurde ein treuer Kunde des Geschäfts. Wenn du also das nächste Mal jemandem eine Absage erteilen musst, sei so freundlich wie möglich und stelle rücksichtsvolle Fragen, die dein Gegenüber einfach mit Ja beantworten muss. Blink Nummer 11. Beginne Kritik mit einem Lob und lasse andere regelmäßig wissen, dass du mit ihnen zufrieden bist. Als William McKinley 1896 für das Amt des US-Präsidenten kandidierte, legte ihm einer seiner Redenschreiber ein gutes, aber heikles Skript vor. Es war rhetorisch einwandfrei, aber McKinley wusste, dass seine Wahlkampfrede in dieser Form für Kontroverse sorgen würde. Das Problem war, dass der Schreiber selbst über alle Maßen stolz auf seine Arbeit war. McKinley musste die Rede umschreiben lassen, wollte jedoch weder die Gefühle des Texters verletzen, noch seinen Enthusiasmus dämpfen. Er entschied sich, die Kritik nicht als Ablehnung zu formulieren. Er erklärte ihm, die Rede sei herausragend verfasst und für unzählige Anlässe perfekt geeignet. Für diesen besonderen Anlass seien jedoch ein paar kleinere Anpassungen nötig. Seine Kritik war so konstruktiv und milde, dass der Redenschreiber mit ungebrochenem Eifer aus dem Gespräch ging und das Skript den Änderungswünschen entsprechend überarbeitete. Diese Geschichte lehrt uns eine wichtige Lektion. Wir nehmen Kritik leichter und besser an, wenn wir vorher Lob und Wertschätzung erfahren. Genau wie ein Barbier die Haut seiner Kunden vor der Rasur mit Seifenschaum verwöhnt, ertragen auch wir negative Anmerkungen besser, wenn man uns vorher die Seele streichelt. Behalte das im Hinterkopf, wenn du jemanden das nächste Mal um Nachbesserungen oder Überstunden bittest. Belasse es nicht bei strategisch platzierten Komplimenten, sondern lobe die Person für jeden noch so kleinen Fortschritt. Das wird sie motivieren und empfänglicher für die Veränderungen machen, die du dir von ihr wünschst. Ein schönes Beispiel für diese Herangehensweise ist der Fall von Keith Roper. Roper führte ein Fachgeschäft für Grafik und Druck und wurde eines Tages auf die außergewöhnliche Arbeit eines neuen Mitarbeiters aufmerksam. Der junge Mann war bislang eher durch mangelnde Disziplin aufgefallen und Roper hatte sogar schon über eine Kündigung nachgedacht. Diese Entdeckung aber änderte alles. Roper konnte ihn erstmals ehrlich für seine Arbeit loben. Er beließ es nicht bei einem oberflächlichen Gut, sondern erklärte ihm im Detail, was genau seine Arbeit so besonders und wertvoll für ihr Geschäft machte. Der junge Mann durchlebte einen Wandel wie im Bilderbuch und avancierte zu einem der engagiertesten und zuverlässigsten Mitarbeiter des Unternehmens. Sein Beispiel zeigt, dass unter Zuspruch aufblüht, was unter Kritik verkümmert. Wenn du willst, dass jemand an sich arbeitet, bestärke ihn in seinem Können, statt ihn für seine Marke zu geißeln. Blink Nummer 12. Weise andere indirekt auf ihre Fehler hin und erwähne vorher deine eigenen Schwächen. Als der Stahlmagnat Charles M. Schwab eines Tages durch eines seiner Werke patrouillierte, sah er eine Gruppe von Männern, die direkt unter einem Rauchverbotsschild an ihren Glimmstängeln zogen. Schwab wies die Männer aber nicht direkt auf ihr Fehlverhalten hin. Er gab jedem von ihnen eine Zigarre und bat sie freundlich, sie draußen im Freien zu rauchen. Seine Entscheidung, die Männer statt durch eine strenge Schelte mit Taktgefühl und Stil zu warnen, steigerte sein Ansehen und seine Popularität. Schwab wusste offenbar, dass Menschen wesentlich empfänglicher für Kritik sind, wenn man sie respektvoll und indirekt auf ihre Fehler aufmerksam macht. Dafür braucht es manchmal nur die kleinsten Veränderungen. Wenn du das nächste Mal Kritik mit einem Lob einleiten willst, verknüpfe beides mit einem sanften und statt mit einem unheilvollen Aber. Stell dir zum Beispiel vor, du sagst zu deinem Kind nicht, deine Noten sind super, aber in Mathe hast du noch Nachholbedarf, sondern deine Noten sind super und wenn du dich jetzt in Mathe reinhängst, bist du dort bald genauso gut. Noch effektiver wird dieser indirekte Ansatz, wenn du zusätzlich auch von deinen eigenen Schwächen sprichst. Als Clarence Serhuysen herausfand, dass sein 15-jähriger Sohn David heimlich seine ersten Zigaretten rauchte, erteilte er ihm kein autoritäres Rauchverbot. Er erzählte ihm stattdessen davon, wie früh er selbst mit dem Rauchen begonnen hatte und wie schwer ihm seine Nikotinsucht später das Aufhören machte, als ihn längst ein übler und hartnäckiger Husten plagte. Der selbstkritische Verweis auf seine eigenen Makel war effektiver, als es jede Erziehungsmaßnahme hätte sein können. Sein Sohn David gab das Rauchen auf, bevor er wirklich angefangen hatte. Danke, dass du dir die Blinks zu »Wie man Freunde gewinnt – Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden« von Dale Carnegie angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Wer beliebter, erfolgreicher und einflussreicher sein und für diesen Zweck besser kommunizieren will, beginnt am besten mit einem Crashkurs in Sachen Menschenkenntnis. Wir Menschen sind im Grunde einfach gestrickt. Wir reden gerne über uns selbst und unsere eigenen Interessen, lieben den Klang unseres Namens und sind wesentlich empfänglicher für Lob als für Kritik. Wenn du diese Dinge im Umgang mit deinen Mitmenschen im Hinterkopf behältst und wirklich beherzigst, werden sich dir die Türen bald wie von allein öffnen. Nenne die Menschen beim Namen, sei interessiert an ihren Interessen, lobe sie für ihre Stärken und formuliere selbst deine Kritik versteckt als positives Ziel. Erwähne deine eigenen Schwächen, zeige dich einsichtig und verwundbar und sei vor allem freundlich und nachsichtig. Du wirst sehen, wie schnell sich deine Beziehungen verbessern. Haben wir dich mit diesen Blinks gewonnen? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.